Die Immobilienbewertung steht aktuell vor großen Veränderungen. Marktschwankungen, Regulierung, ESG-Anforderungen sowie der zunehmende Einsatz von KI und Automatisierung beeinflussen den Bereich Valuation spürbar. Wie wirken sich diese Faktoren konkret auf Bewertungen aus und wie könnte die Immobilienbewertung der Zukunft aussehen? Darüber sprechen Managing Director Andreas Völker und Manuel Westphal, ebenfalls Managing Director und Head of Valuation Services bei BNP Paribas Real Estate. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Also bevor wir in die Welt der Immobilienbewertung einsteigen, habe ich natürlich Fragen mitgebracht. Andreas kennt das Spiel zur Auflockerung. Kreuzberg oder Prenzlauer Berg, Manuel?
Prenzlauer Berg, da wohne ich.
Kreuzberg, da ist meine Wohnung.
Ja, da hast du dich ja gut getroffen, wusste ich gar nicht. Altbauscham oder Neubaukomfort?
Das ist schwierig, weil meine Hamburger richtige Wohnung, hier bin ich ja nur mal zu Gast, ist Neubau oder ja auch schon 13 Jahre alt, aber ich habe 20 Jahre im Altbau gewohnt, hier in Berlin auch Altbauwohnung. Immer wieder schön, der Charme ist einfach unbezahlbar, aber Neubau ist einfach auch geil, wenn die Technik funktioniert und das Abwasserrohr nicht so laut durch die Wohnung rauscht. Also deshalb Neubau.
Manuel?
Glück des Maisonettes, unten Altbau, oben Neubau. Also ja, auch schon seit 20 beides. Jahren, von daher kein richtiger Neubau mehr, aber ausgebautes Dach.
Das also Beste da aus Neubau. Beiden Welten.
Genau, das Beste aus beiden Welten. Unten kühl, oben Sonne.
Das ist smart.
Ringbahn oder Fahrrad?
Ich im Sommer Fahrrad. Also Ringbahn fahre ich nicht, weil die nicht hier hinführt für mich vom Prenzlauer Berg aus, aber S-Bahn fahre ich. Also ich fahre Tram und dann S-Bahn, weil ich seit mehreren Jahren kein Auto mehr besitze. Und deswegen fahre ich dann im Sommer, wenn es geht, mit dem Fahrrad. Im Winter ist es mir dann irgendwie zu ungemütlich, im Anzug durch Berlin zu radeln und zu gefährlich auch.
Fühle ich. Ich bin auch Schönwetter-Fahrradfahrer. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich keine Frage zum Bereich Valuation gestellt, weil ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung davon habe. Und daher die erste Frage, Manuel, an dich. Was ist Valuation? Was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag? Mit welchen Assetklassen, Bereichen, Themen beschäftigt ihr euch so?
Also Valuation, ganz einfach gesagt, ist die Bestimmung von Marktwerten von Immobilien. Ganz langweilig so, ne? Sachverständigenwesen. Also wir betrachten, wenn man es mal technisch beschreibt, die Einkünfte einer Immobilie und ihre Ausgaben, also ihren Cashflow, und überlegen uns, was eine angemessene Verzinsung ist für die Risiken, die das innehat, und bestimmen daher einen Wert, den Investoren bereit sind, als Preis in den Markt zu zahlen. Das klingt alles total technisch und langweilig. Die Schweizer sagen statt Bewerter Schätzer. Das finde ich ganz schön. Also man schätzt sozusagen sachverständig ein und dafür braucht man aber eben einen ganzen Kranz an Fähigkeiten, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es einer der spannendsten Jobs ist, die man machen kann in der Immobilienbranche, weil man sich mit allem beschäftigt, also mit der Lage, Makro, Mikro, ne? Wie passt die Immobilie da rein, also wie kommen die Zahlungsströme mit den Mietern in die Immobilie, was macht die Mieter aus, also man muss die Mieter verstehen, warum sind die im Objekt, bleiben die, gehen die, kann nur dieser eine Mieter das Objekt nutzen, im Einzelhandel muss man verstehen, was haben die für Konzepte, zum Beispiel, ja, wo kann wer in einem Shoppingcenter sitzen, kann ein Supermarktbetreiber theoretisch ausziehen und ein anderer kann die Flächen übernehmen. Also diese Themen, das heißt, man hat ganz viele Berührungspunkte außerhalb des Immobilienmarktes, des klassischen, weil man eben ganz viele, ja, Wirtschaftszusammenhänge verstehen muss. Das macht es wahnsinnig spannend. Wenn man so im Bereich dann Projektentwicklung denkt, ja, müssen wir die Projektentwickler verstehen, müssen verstehen, was ist Baurecht, ja, was ist Planungsrecht, also was sind Alternativen. Das ist ja so eine Entwicklung auch, wenn wir das oft verfolgen oder begleiten in der Bewertung von der Idee bis dann wirklich zum fertigen Produkt, 5, 6, 7 Jahre später. Das kriegen wir zum Teil dann wirklich mit halbjährlichen Bewertungen, unter anderem gerade zum Beispiel mit dem D3, dem großen Tower von Covivio am Alexanderplatz, den wir inzwischen seit, ich glaube, 6 Jahren begleiten, also seit dem Entwurf der Architekten jetzt mit in der Bauphase. Also ganz spannend eigentlich zu sehen, wie sowas dann auch sich mit ändernden Märkten verändert in der Struktur. Das heißt, es ist nicht nur das klassische Zahlenkneten sozusagen und in Excel ganz viele Zahlen wälzen, sondern wirklich ganz viel, ja, Verständnis von der Immobilie und ihren Nutzern, um dann zu verstehen eben, wie werden Einkommen generiert, was ist attraktiv, was ist risikobehaftet. Und auch immer so ein bisschen der Blick nach vorne, was antizipiert der Markt.
Und wer kommt auf euch zu und fordert euch auf, diese Bewertung zu machen? Und wie oft macht ihr die? Das klang jetzt ja schon so für eine Immobilie mehrmals.
Genau. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ganz viele unterschiedliche Nutzergruppen. Das Unangenehme ist erstmal, man kann nicht künstlich Bedarf schaffen. Also man kann jetzt nicht jemanden ansprechen und sagen, hey, willst du nicht mal eine Bewertung haben? Also kann man schon machen, wird aber selten zum Erfolg führen. Also das sprich, das ist natürlich immer eigentlich durch etwas Externes getrieben. Eine Finanzierung, eine Refinanzierung, ein Ankauf, ein Verkauf, eine Bilanzierung. Das sind erstmal so die klassischen Sachen, in denen wir arbeiten. Theoretisch kann das natürlich auch sein, Besteuerung oder solche Themen, Vererben und sowas. Da halten wir uns ein bisschen mehr raus, machen wir ganz selten. Aber grundsätzlich ist es immer irgendwas, was ja entweder transaktionsbezogen ist oder wenn ein Dritter eben den Wert verstehen muss, um eine Einschätzung zu treffen. Das wäre so klassisch in der Bilanz. Das heißt, unsere Kunden sind Eigentümer und zwar im weitesten Sinne, ne? Ankäufer, Verkäufer, Investoren. Und Investoren können ja wieder ganz breite Gruppe sein. Fonds, klassische institutionelle Investoren, Private Equity, Privatmenschen, das ist bei uns ein bisschen seltener aufgrund der Volumina, aber Family Offices, also das gesamte Investment-Universum, was eben auch unsere Investmentmakler als Kunden haben, sind eigentlich auch unsere Kunden. Dazu kommen dann noch die Banken, die eben für Finanzierung als Kreditsicherheit Bewertungen oft brauchen oder ja auch Debt Funds, also die sagen wir nicht regulierten Vehikel, die dann eher im Mezzaninkapital, also in nachgelagerten Finanzierungen, die ein bisschen risikobehafteter sind, dann entsprechend auch eine Beratung zu der Bewertung brauchen. Aber das ist sozusagen alles das Umfeld, in dem wir üblicherweise tätig sind.
Das klingt ja wirklich super spannend. Ich wollte eigentlich fragen, was die Herausforderungen sind, aber ich höre raus, es ist einfach so vielseitig, dass man wahrscheinlich gar nicht das auf ein, zwei Herausforderungen runterbrechen kann, oder Andreas?
Da gibt es keine Herausforderungen, nein. Ich glaube, eine besondere Herausforderung ist natürlich dort nicht nur sehr sorgfältig zu arbeiten und glaube ich, dann auch gemäß den Regularien. Das ist ja auch ein regulierter Bereich, wo man ein Stück weit sich an bestimmte Methoden halten muss. Ja, also von wegen Schätzen, ja, aber es ist viel Einschätzung und manchmal auch Bauchgefühl. Aber natürlich muss ich nach bestimmten Bewertungsregeln vorgehen. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist, an originäre Marktdaten zu kommen. Was passiert wirklich im Markt? Klar, wenn ich diese Immobilie da drüben bewerte, bekomme ich meist die Informationen über die Mietverträge, über Laufzeiten, Miethöhen und so weiter. Aber entscheidend ist ja, was passiert in diesem Markt drumherum? Ja, wie gut ist dieser Markt? Wie entwickelt er sich? Wie hat er sich entwickelt? Wie schätze ich die Perspektiven ein? Sind die Mieten in meinem Objekt, das ich bewerten muss, nachhaltig? Oder viel zu niedrig? Ja, dann, wenn im Umfeld ganz viel passiert ist, investiert worden, sind neue Mieter dazugekommen in neuen Gebäuden, dann kann es sein, dass die Mieten in diesem Teilmarkt hochgehen. Aber gilt das dann auch für meine Immobilie? Und vielleicht habe ich einen alten Bestand, der mit den Neubauten drumherum gar nicht mithalten kann. Dann bin ich im Wettbewerb und verliere vielleicht sogar Mieter, habe ein Leerstandsrisiko oder meine Mieten geraten unter Druck. Gut, damit komme ich vielleicht noch klar. Aber wie komme ich an die Informationen aus dem Umfeld, an die originären Marktdaten, die ich brauche, um wirklich sagen zu können, wie hoch ist die Miete heute in diesem Teilmarkt? Bezogen auf bestimmte Objekte, bestimmte Flächenqualitäten, um dann einschätzen zu können, bin ich da in line mit meiner Immobilie? Wie positioniert sich meine Immobilie im Wettbewerb und in diesem Teilmarkt? Und das ist schon eine Herausforderung, denn das ist nicht nur einfach, wie komme ich an diese Daten? Wenn ich die Daten habe, muss ich sie interpretieren. Ich muss ganz viel Detailwissen haben. Manchmal sagt mir der Vermieter des Nachbargebäudes, die Miete ist 25,50 Euro, aber das, was da nominal steht, ist das auch tatsächlich die reale Miete? Ja, sind da Incentives mit drin, andere Rahmenbedingungen, die diese Miete vielleicht beeinflussen? Vielleicht ist der Mieter eingekauft worden seinerzeit beim Mietvertragsabschluss, hat vielleicht irgendwo noch ein Goodie bekommen, damit er zu dieser Miete abschließt. Ist dann diese Miete nachhaltig? Also ich muss ganz viel hinterfragen. Ich muss mir verschiedene Quellen eröffnen, um eine bestimmte Aussage zu einem Markt, zu einer Immobilie treffen zu können, damit diese fundiert ist. Da kommt uns sicherlich zugute, nicht nur die jahrelange Erfahrung mit bestimmten Märkten, sondern dass wir natürlich über unsere Kollegen, über unser Netzwerk, über unsere Größe und Marktbedeutung natürlich Zugang zu Marktdaten haben. Über Eigentümer, über Marktakteure, die in diesen Gebäuden vielleicht schon vermietet haben, über unsere Datenbank aus der Vergangenheit, wo wir natürlich alle Marktinformationen sauber sammeln und auswerten. Das hilft uns natürlich dabei, in diesem sonst doch sehr intransparenten Markt einigermaßen belastbare und möglichst originäre Marktdaten zu generieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass es früher oder sagen wir mal vor der Krise etwas einfacher war, diese Bewertung vorzunehmen und dass sich jetzt super viel oder schon sehr stark verändert. Oder also wie sehr spiegelt sich denn so der Immobilienmarkt dann wieder in euren Bewertungen? Wie lange dauert es, dass man irgendeine Krise dann merkt, auch in euren Bewertungen?
Was du ansprichst, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in einem, sagen wir mal, inaktiveren Markt. Trotzdem ja jede Art von Immobilie, auch die, die vielleicht gerade nicht veräußert wird, dann sinnvoll einzuschätzen, zu bewerten. Wie macht man das? Ja, eben durch dann Benchmarking. Ne? Ich kann ja schauen, was ist besser, was ist schlechter. Also wo stehe ich dann im Verhältnis dazu? Auch dafür wieder das Thema Transparenzherstellung. Ganz wichtig, man muss eben dann die Transaktionen, die es gibt, sehr, sehr gut verstehen. Das ist gar nicht so einfach in Deutschland, weil natürlich alle immer doch so ein bisschen unter dem Mantel der Verschwiegenheit sind. Plus die Tatsache, dass das, was veröffentlicht wird, oft auch gar nicht dann der Wahrheit entspricht, weil es nämlich dann so ein bisschen von beiden Seiten, Käufer, Verkäufer, gerne auch mal politisch genutzt wird für so einen Deal. Das heißt, das ist wahnsinnig wertvoll für uns eben, die Kollegen im Haus zu haben, die mit ihren Marktanteilen ja sehr viele Deals begleiten, zum Teil die Hälfte des institutionellen Marktes, die uns ganz viel Feedback geben können, erstmal so generisch sozusagen zum Markt, aber eben auch zu ganz spezifischen Transaktionen, soweit sie das dürfen. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass eben dann doch die Erfahrung zum Tragen kommt, zu verstehen, was war in den letzten Krisen, weil, um die Frage zu beantworten, wann muss man das in der Bewertung sehen? Wenn man es im Markt sieht, sofort, aber eben nur das, was man im Markt sieht. Das heißt, wir sind, und das ist auch ganz wichtig, als Bewerter erstmal Marktbeobachter. Ja, wir sind nicht Market Maker. Also wir spielen nicht mit beim Fußball, sondern wir sind vielleicht so die Schiedsrichter. Vielleicht sind wir sogar nur der Videoschiedsrichter. Also wir müssen uns immer diesen bisschen den Schritt zurücknehmen. Wenn der ganze Markt über irgendwas redet, aber es ist noch nicht eingetreten, dann ist nicht unsere Aufgabe, das schon abzubilden. Also im Negativen oder Positiven ist ESG so ein Thema. Das liegt uns persönlich sehr am Herzen. Und es gab auch Diskussionen, ob sowas nicht unbedingt schon irgendwo wiedergespiegelt werden muss. Also ESG-Tauglichkeit respektive die Qualität, ESG-Qualität von Gebäuden. Und wir aber sagen müssen, naja, wir können nur das zeigen, was der Markt uns zeigt. Wenn der Markt es nicht berechnet, dürfen wir es auch nicht berechnen.
Das Stichwort Evidenz. Ja, es braucht eine gewisse Evidenz, um einen Marktpreis abbilden zu können, sei es jetzt eine Miete oder ein Verkaufspreis. Und in boomenden Märkten gibt es in der Regel sehr viel mehr Marktdaten und damit eine bessere Evidenz. Und in Märkten, die total stehen bleiben aufgrund externer Schocks oder warum auch immer, das hatten wir ja schon mal, da fehlt dann die Evidenz oder es sind so wenige Transaktionen nur im Markt festzustellen, dass man Schwierigkeiten hat, das dann auf die eigenen Bewertungsfälle zu übertragen. Ja, also ist ganz klar, weil natürlich jede Immobilie auch ein Stück weit individuell ist und die Marktdaten aus dem Umfeld nur bedingt übertragbar sind. Die sind also immer nur interpretierbar und heranziehbar als Vergleichstransaktion zu einem gewissen Grad. Und je weniger ich davon habe, umso schwieriger tue ich mich damit jetzt zu sagen, wo steht denn der Markt? Und gerade in solchen Phasen des Marktes oder des Zyklus, wo er sozusagen umschwenkt, Zinsen steigen, die Nachfrage hält sich total zurück, es passieren wenig Transaktionen, da besteht ja eine große Unsicherheit, wo läuft der Markt hin? Wo ist denn jetzt der aktuelle Marktpreis? Und da braucht es dann viel Diskussion und manchmal auch Zeit, um da einen neuen Wert, einen neuen Level dann zu identifizieren. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und es kommt aber noch was hinzu, denn in jeder Marktphase ist der eine oder andere Kunde auch natürlich bestrebt, die Bewertung vielleicht in die eine oder andere Richtung ein bisschen zu treiben. Es gibt unterschiedliche Interessen. Manchmal brauche ich einen höheren Wert, der vielleicht vom Bewerter geliefert wird, dann hinterfragt er natürlich unsere Bewertung. Genauso umgekehrt, ja, wenn ein Verkauf stattfinden soll und die Verkaufspreiseinschätzung ist unter dem Wert, den ich mir gesetzt habe, als sozusagen Entscheidungsvoraussetzung, dass es zum Verkauf kommt, Und trotzdem muss ich verkaufen, weil, was weiß ich, die Finanzierung steht an, keine Ahnung, ich muss das Objekt loswerden, ich brauche Liquidität. Dann wird natürlich auch schon sehr genau gefragt, wie kommt ihr auf euren Wert, was sind die Vergleichstransaktionen, warum ist der Wert 10% unter dem, was ich eigentlich brauche. Ja, und da muss man dann sicher sein, da muss man belegen können, da muss Argumente haben, warum man zu einer gewissen Einschätzung gekommen ist. Und je mehr Marktdaten es dann gibt, je mehr Evidenz, umso leichter. Und wir haften auch für unsere Aussagen, für unsere Bewertungen. Also es ist schon entscheidend, was wir da reinschreiben und wie wir es begründen, mit allen Vorbehalten und Unsicherheiten natürlich. Aber das ist dann sozusagen ein Stück weit eine offizielle Aussage, die man auch nicht so ohne weiteres wieder zurücknehmen kann, wenn sie einmal im Gutachten steht. Und deshalb müssen wir da sehr viel Sorgfalt walten lassen, damit wir da auch keinen Fehler begehen. Das ist zum Glück nie passiert, ist auch gut, aber deshalb nehmen wir uns da auch ein bisschen mehr Zeit für, dass das auch alles gut funktioniert.
Gibt es da Unterschiede zwischen den Asset-Klassen? Ist es bei Retail einfacher als bei Hotel?
Na, ich würde sagen, die Herausforderungen in den Asset-Klassen, die variieren nach Marktphasen und nach dem, was ich mir anschaue. Ja? Also ein Shopping-Center hat natürlich einfach mal eine Masse an Mietern, 30, 100, 120, die ich jetzt nicht jeden Einzel vielleicht im Detail verstehen muss, aber ich muss grundsätzlich erstmal die Konzepte und die Struktur des Centers verstehen zum Beispiel, um die Nachhaltigkeit zu verstehen, die Gebäudestruktur verstehen. Ich muss verstehen, warum, wie, welche Mieter, welche Konzepte ändern. Also der Supermarkt, der gestern noch perfekt war, in einer Spitzenlage, ist plötzlich obsolet, weil auf dem Grundstück eben keine Erweiterungsflächen mehr sind und das neue Konzept eben vorsieht, dass man 200 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche braucht. Also solche Themen spielen da ganz stark rein. Dann hast du wunderbare Phasen, wo Büros laufen, wie es in Berlin die letzten Jahre war, die Leerstandsrate irgendwie bei 1,5% gelandet ist. Da brauchst du dann sozusagen nicht mehr viel nachdenken, ob man die Flächen los wird, sondern eher nur zu welchem Preis. Jetzt kommt es an den Punkt, wo wir entsprechend sehr stark steigende Leerstände haben. Also der Markt realisiert die Leerstände, die es eigentlich seit Jahren gibt, aber die vermietet waren, aber nie genutzt waren, die Flächen, insbesondere von Startups. Und da muss man sich schon deutlich mehr Gedanken machen. Ja? Also wer kann denn überhaupt jetzt so eine Fläche sich wünschen und die nutzen? Wie muss die dann aussehen? Also mit wie viel Kosten muss ich die ausbauen, um sie dann marktgerecht zu machen? Und was für Mietlevel können solche Mieter denn auch dann leisten? So, das heißt, es kommt immer ganz darauf an, wo bin ich gerade, mit was für einem Produkt, in was für einem Marktzyklus? Und das bestimmt so ein bisschen die Komplexität der einzelnen Aufgabe tatsächlich immer. Also das variiert stark, muss man sagen. Aber das macht es auch so spannend. Also ich mache das ja jetzt schon seit, glaube ich, in einer Woche 23 Jahren. Und es wird nie langweilig, weil es immer neue Aufgaben sind und eben man sich ja auch immer weiterentwickelt mit den Anforderungen des Marktes. Ja, was gestern noch nicht funktioniert hat, irgendwelche, weiß ich nicht, niedriggeschossigen Objekte, ganz klassisch, die mal in London leer gestanden haben, sind heute die teuersten, als dann irgendwann plötzlich WLAN da war und man nicht mehr dicke Kabel überall herlegen musste und Bildschirme nicht mehr super heiß geworden sind, waren plötzlich Flächen, die über Jahre leer standen, wieder the most sexiest thing alive, ja, weil man unbedingt dann da hinkommen musste und da sitzen heute irgendwie die teuersten, und da hat man die teuersten Flächen mit den wohlhabendsten Mietern sozusagen, ja, den Hedgefunds und so.
Ja, das gilt für alle Asset-Klassen. Für Büro genauso wie für Retail. Retail ist aus meiner Sicht, glaube ich, da vielleicht sogar noch die komplexeste Immobilienform, insbesondere Shopping Center, weil die Mietverträge an sich schon mal sehr, sehr viel komplexer sind als bei Logistik oder Büro. Wir haben dort nicht nur eine Miete meistens, sondern auch noch eine Umsatzmiete. Wir haben verschiedenste Neben- und Betriebskosten. Es gibt auch davon umlagefähige und nicht umlagefähige Nebenkosten, die eine Rolle spielen können. Es gibt die großen Incentive-Pakete im Einzelhandel oftmals, die Miete beeinflussen. Und das, was Manuel sagt, auch die Tragfähigkeit der Miete spielt natürlich gerade im Einzelhandel eine ganz große Rolle. Wenn eine Einzelhandelsfläche in einer Lage angemietet wird, die letztendlich für den Betriebserfolg des Einzelhändlers nicht funktioniert, weil zweite Reihe nicht sichtbar, Stufen ins Geschäft, was weiß ich, und nicht die Umsätze generiert werden auf der Fläche, dann kann es ganz schnell sein, dass der Einzelhändler sagt, nee, ich kann meinen Mietvertrag von 10 Jahren nicht erfüllen und ich bin in 3 Jahren raus, ich bin pleite. Ja, dann muss man natürlich die abgeschlossene Miete auch hinsichtlich der betrieblichen Leistbarkeit, also der Tragfähigkeit, auch einschätzen können. Das war bei Warenhäusern immer ein großes Thema. Wie viel Miete können dann eigentlich Warenhäuser zahlen, je nach Standort. Und da geht man dann auch sehr schnell dann schon in die Sortimente, weil die Sortimente unterschiedliche Margen haben und unterschiedliche Leistungsfähigkeit, je nach Lage im Geschoss oder Lage in der Einzelhandelszone, dann natürlich mit sich bringen und daraus sich dann ein Umsatzanteil für die Miete ableiten lässt, aus der dann sozusagen die tragfähige Gesamtmiete für die Einzelhandelsfläche zu berechnen ist. Und wenn die über dem tragfähigen Level liegt, dann muss man als Bewerter schon ein Fragezeichen dran machen, ob dieser Vertrag von diesem Einzelhändler die gesamte Laufzeit bestehen bleibt. Und das beeinflusst letztendlich den Wert der Immobilie.
Das klingt mega kompliziert, komplex.
Nein, ist ganz einfach.
Was für ein Background braucht man denn, um ein Immobilienbewerter zu werden?
Gesunden Menschenverstand, das ist das Wichtigste. Ein gutes Bauchgefühl.
Gut, aber ein Bauchgefühl kannst du ja nur haben, wenn du die Erfahrung sammelst.
Man braucht, denke ich,
wie immer im Leben,
fundiertes finanzmathematisches Verständnis eben um so Zahlungsströme und um die Einflüsse eben von Mietvertragsgestaltung, Kaufvertragsgestaltung und so weiter im Markt zu verstehen. Wir haben bei uns einen ganz bunten Kranz eigentlich an Leuten, weil also als ich angefangen habe, gab es eigentlich, glaube ich, einen einzigen Studiengang überhaupt nur in dem Bereich wirklich, der sich auch mit dem Thema Immobilienbewertung beschäftigt hat. Da war es klassisch eher Leute, und da haben wir auch immer noch ein paar von wie mich, so Bauwirtschaftsingenieure, Architekten, die dann nochmal sich weitergebildet haben, also die so eher aus dem Bau in den Immobilienbereich kamen. Dann gab es Geografen, die sich ja auch je nachdem, was es dann war, Humangeografie oder mehr in Richtung Städtebau, je nachdem sich aber schon mit der Immobilie als Teil des Gefüges Stadt beschäftigt haben, vielleicht nicht so sehr mit dem Wirtschaftlichen, aber eben schon mit der Funktion als solcher und mit dem Einfluss auf Stadtgefüge, urbane Gefüge, ne? Was für Mieter kann man wo hinsetzen, wo funktioniert es?
Welche Lagen funktionieren?
Ja, und das hat sich jetzt so in den letzten Jahren dann immer weiter professionalisiert. Ja, das heißt, es gibt immer mehr Studiengänge, die klassisch immobilienwirtschaftliche Ausbildungen betreiben, über dem Level, was jetzt eine klassische Ausbildung ist, also sprich eben Bachelor und Master auch in dem Bereich. Und es gibt auch tatsächlich inzwischen einige Studiengänge, die den Schwerpunkt Immobilienbewertung haben. Am Ende bedeutet, dass man sehr viel schneller voll mitarbeiten kann, würde ich sagen. Ja, das ist so, das ist der große Vorteil, dass man eben einfach natürlich noch keinen Erfahrungsschatz hat, aber man hat das Handwerkszeug, würde ich sagen. Das ist ja so ein bisschen, wenn ein Handwerker was neu lernt, weiß der auch, wie es geht, aber am Ende, wenn das einer 20, 30 Jahre macht, sieht es halt trotzdem noch ein bisschen schöner aus. Und so ist es bei uns halt auch ein bisschen. Ja, das ist, der Rest ist dann die Erfahrung und vielleicht auch die Beschäftigung mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen, weil wir machen ja nicht nur so die ganz klassischen Bewertungen bei uns. Wir beraten auch im Bereich NPL, also Non-Performing Loans, Leistungs- oder eben sogar notleidende Kredite, wo dann zum Beispiel eben Kreditportfolien verkauft werden. Da ist dann nur die Sicherheit entsprechend die Immobilie. Da geben wir dann unseren Input zur Immobilie, zum Risiko, was dahinter liegt für eine mögliche Firma. Oft sind das irgendwie Private Equity Fonds, die sowas dann von den Banken kaufen, die das dann versuchen abzuwickeln und geben denen eben Einschätzungen zur Verwertbarkeit, zur Sicherheit mit den Mietern und so weiter. Also ein bisschen weg von dem klassischen, ich gucke nur auf das Ergebnis und das muss richtig sein, hin zu der Beratungsleistung. Wie geht es denn weiter? Was ist denn eine Perspektive? Was ist denn so ein Objekt in 4 Jahren wert, wenn ich da Asset Management gemacht habe? Was kann ich denn in 4 Jahren schaffen zum Beispiel? Also klassische, ne, das ist so die Private Equity Fonds, die haben gerne so ein 4-Jahres-Zeitfenster. Länger wollen sie etwas nicht halten, weil es sich dann nicht so verzinst für sie.
Ich kann das noch ergänzen aus der Sicht der strategischen immobilienwirtschaftlichen Beratung, die ich ja vertrete. Und da ist es für uns natürlich essentiell, die Bewertungskompetenz mit am Tisch zu haben. Und da arbeiten wir ja auch oftmals eng zusammen. Wenn bei Bewertungen ein Beratungsthema mit reinkommt, ja, dann unterstützen wir hier und da. Und genauso umgekehrt, weil in fast jeder Beratung ist ja auch der Immobilienwert oder eine Marktmiete oder eine Erlöseinschätzung auch Bestandteil unserer Beratungsleistung. Und da braucht es dann eben professionelle Bewertungsexpertise, die wir dann mit Beratung kombinieren, um dann unseren Kunden die richtigen strategischen Empfehlungen geben zu können, die richtigen oder marktnahen Einschätzungen auch für Erlöse und Marktmieten und so bekommen zu können. Und das macht beiden Seiten, ich will gar nicht von Seiten sprechen, aber es macht den unterschiedlichen Expertenteams dann auch besonders Spaß, diese Expertise jeweils mit hineinzuholen. Und das ist sozusagen gelebte Interdisziplinarität. Und das macht den Reiz da aus. Und es wäre total langweilig, wenn man sich immer nur mit einer Asset-Klasse und nur mit einer Methodik beschäftigen würde oder nur mit einer Fragestellung. So vielfältig wie der Immobilienmarkt ist dann auch unser Arbeitsalltag.
Ja. Und das, was das Schöne ist, bei uns geht es ja auch historisch schon nochmal diesen Schritt weiter, den Andreas schon so angedeutet hat, den jetzt vielleicht nicht jeder direkt einordnen kann, dass wir eben unsere Investment-Teams mit dem Underwriting unterstützen. Also sprich, weg von der Bewertung hin zum Preis. Was kann denn jemand theoretisch zum Beispiel maximal zahlen? Ob sie das dann tun, wird sie dann zeigen, wenn man die Transaktion begleitet. Aber zu überlegen, wie gucken denn Leute unterschiedlich auf eine Immobilie? Ne? Also wie kann, mit was für Verzinsungserwartungen kann ein institutioneller Investor aus Asien sozusagen ein Pricing machen? Und wie guckt denn ein deutsches Family Office da drauf? Mit unterschiedlichen Finanzierungen im Hintergrund, ja, mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie Risiko gepreist wird im Vergleich zu dem, was die sonst so für Immobilien halten. Und das ist eben auch nochmal so ein Input zusätzlich, den wir immer haben, unabhängig jetzt von der klassischen Immobilienbewertung eben. Unsere Portfolio-Teams oder auch unsere großen Transaktionen in den Pitches mit zu begleiten, wo wir sagen, wir versuchen gemeinsam eben mit unseren Kollegen aus dem Investmentbereich zu erarbeiten, was Preisspannen sein können. Und das ist eben dann nicht mehr Bewertung in dem Sinne, aber die Mechaniken sind natürlich genau die gleichen. Und es gibt aber noch so ein paar Layer eben extra, die sonst immer nur implizit sind. Also so Finanzierung, es können auch schon mal steuerliche Themen damit reinspielen. Mache ich einen Asset-Deal, Share-Deal, einen Unit-Deal, also solche Themen. Und das ist auch nochmal wieder hilfreich für uns, weil wir dadurch nochmal wieder näher am Markt sind, weil wir eben auch die Diskussion mitbekommen von Marktteilnehmern und Diskussion mitbekommen, wie denn auch Preisbildung entsteht sozusagen. Denn am Ende, wir rechnen alle ganz viel, das machen auch unsere Kunden ganz viel, aber es entscheiden ja immer noch Menschen. Ja? Und das heißt, der Mensch ist schon ein großer, wichtiger Teil der Preisbildung, weil am Ende muss einer entscheiden, zahle ich nochmal ein bisschen mehr, weil ich das Ding jetzt haben will oder nicht. Weil wenn jeder genau sagen würde, ich kaufe nur bis 5%, dann wäre ja ziemlich einfach sozusagen zu berechnen, wer kauft wann zu welchem Preis. Und das ist eben nicht so. Und das ist natürlich auch der Immobilie geschuldet. Also umso individueller das Produkt ist, und die Immobilie ist ja ein sehr individuelles Produkt, umso weniger ist sie natürlich einfach transparent messbar. Wir sind eben nicht in einem absoluten Markt, wie bei Aktien, wo es tausende Käufer, tausende Verkäufer für immer das gleiche Produkt gibt und ich einen Marktpreis habe, sondern ich habe ein sehr eigentlich ja intransparentes und infungibles Produkt, weil ich auch noch sehr hohe Kosten habe mit der Veräußerung. Ich habe die Erwerbsnebenkosten, die sind sehr hoch bei so einer Immobilie. Es gibt keine hohe Geschwindigkeit. Ja, eine Transaktion, früher in den guten Zeiten haben die mal 3 Monate gedauert. Heute dauert das halt irgendwie eher 6 bis 9 Monate. Das heißt, dass auch die Preisbildung ist viel langsamer. Das heißt, wenn dann der Preis bezahlt ist, hat sich der Markt auch schon wieder weiterentwickelt. So. Das heißt, da ist so eine Komplexität drin, die, und das ist vielleicht auch so ein Thema, was nicht ganz unwichtig ist, eben momentan zumindest automatisiert noch nicht erfasst werden kann. So, ja. Wo immer noch der Mensch mit seiner Erfahrung ja ganz viel einschätzen muss, sachverständig bestimmen, sachverständig einschätzen und sich eine Meinung bilden und überlegen, wie bildet sich denn wohl der Markt die Meinung mit den unterschiedlichen Teilnehmern.
Das heißt, auch in 5 bis 10 Jahren wird eure Arbeit noch ähnlich aussehen oder denkt ihr, dass dann doch irgendwann vielleicht nicht mehr der Mensch entscheidet?
Also genau, das ist die große Frage. Ich würde mal sagen, unsere Arbeit wird anders aussehen an vielen Stellen. Ich würde sagen, überall da, wo es Datentransparenz gibt, wird der Mensch nicht mehr so viel händisch zusammenklauben, researchen und analysieren, weil das kann die AI dann, glaube ich, schon ganz gut machen. Also sprich, eine Mikrolagenanalyse zu machen, kann wahrscheinlich irgendwann, wenn es genug Transparenz gibt, eine AI schaffen. Also ne, was gibt es da für Einzelhändler, ob die dann die Informationen dazu hat, um so anzureichern, dass es wirklich wertvoll ist. Das muss man dann mal sehen. Da bin ich immer noch etwas skeptisch, weil diese Transparenz herzustellen ist ja auch sehr aufmerksam,
Wendig.
Aufwendig, danke. Was ich aber schon glaube, ist, dass, oder nicht glaube, sondern wovon ich überzeugt bin, ist, umso individueller ein Gebäude ist, also so ein Upper West Tower oder auch sowas wie hier in Kranzlereck, in seiner Komplexität, mit seiner Masse an Mietern und Mietverträgen, ist eben nicht vergleichbar. So, damit es auch unheimlich schwierig sein, weil eine AI kann ja auch nur Entscheidungen treffen, ne? Das ist am Ende ja doch dann doch immer 0-1 erstmal, wenn es nicht echte AI ist, und da sind wir ja noch nicht so ganz, das vergleichbar zu machen. Und die Gewichtung, die dann der Mensch trifft, der kauft und bezahlt, das einzuschätzen, ist, glaube ich, dann doch näher am Menschen,
Da sind wir wieder bei Bauchgefühl und Erfahrung.
Ja. Ja.
Das ist, glaube ich, unverzichtbar weiterhin. Ich glaube, es wird in Schritten kommen. Einige standardisierte Aufgaben werden relativ schnell von der KI übernommen werden, wie Marktdatenauswertungen, Analysen von Standorten, Zusammentragen von vielen Informationen. Das wird natürlich viel, viel schneller gehen. Vielleicht macht es hier und da die Arbeit auch sogar noch besser, weil einfach die KI in der Lage ist, auf viel mehr Quellen zuzugreifen. Und dann bedarf es natürlich nochmal einer Validierung. Aber das sind so Aufgaben, die im Moment sehr zeitraubend sind. Aber ich gebe Manuel vollkommen recht, sich damit mit den Einzelheiten auseinanderzusetzen. Und welche Aussage glaube ich jetzt? Welche Quelle wurde verwendet? Wie interpretiere ich bestimmte Daten oder Sachlagen? Da kommt dann eben dieses Bauchgefühl dann hinein, die doch nicht zu unterschätzen ist, sowohl in der Beratung als auch in der Bewertung.
Also super spannend. Ich fand das quasi wie ein Pitch. Ich könnte mir vorstellen, heute Morgen hatten wir, Andreas, ja, das Handwerk wurde da gepusht als zukünftiges Feld, wo man arbeiten könnte. Jetzt überlege ich mir vielleicht doch nochmal umzuschulen im Bereich Valuation. Also super spannend. Mich habt ihr schon mal damit geholt und ich danke euch für eure Zeit.
Dankeschön. Sehr gerne.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.